NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. In der Türkei wurde der Ausnahmezustand verhängt. Dazu auch unser Kommentar. Der internationale Sportgerichtshof CAS bestätigt den Ausschluss russischer Leichtathleten von den Olympischen Spielen in Rio. Tumulte beim Republikanerparteitag in Cleveland. Arbeitsministerin Nahles plant Rentenangleichung Ost-West bis 2020 und Mario Götze kehrt zurück nach Dortmund. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Das Auswärtige Amt rät Türkeireisenden, dort immer ein gültiges Ausweisdokument mit sich zu führen. Es könnten überall kurzfristig Ausgangssperren verhängt werden und allgemeine Personenkontrollen durchgeführt werden. Diese Empfehlung des Auswärtigen Amtes ist eine Kleinigkeit im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung, die sich zurzeit in der Türkei vollzieht. Aber sie wirft ein Schlaglicht darauf, was ein Ausnahmezustand auch für völlig unbescholtene und unpolitische Menschen für Folgen haben kann. Nach mehrstündigen Beratungen mit dem Nationalen Sicherheitsrat hatte Präsident Erdogan in der vergangenen Nacht den Ausnahmezustand für 3 Monate verhängt. Das türkische Parlament hat die Entscheidung inzwischen gebilligt. Aus Istanbul Gunnar Köhne.
Am vergangenen Freitag war das Gebäude der türkischen Nationalversammlung in Ankara von den Putschisten beschossen und schwer beschädigt worden. Heute trat das Parlament erstmals offiziell wieder zusammen und befasste sich am Nachmittag mit dem in der Nacht verhängten Ausnahmezustand. Für die Regierung verteidigte Justizminister Bekir Bozdağ den Ausnahmezustand, mit dem wesentliche Grundrechte wie die Pressefreiheit und das Versammlungsrecht außer Kraft gesetzt werden können. Bisher wurden Ausnahmezustände gegen das Volk verhängt, aber in diesem Fall geht es um die Beseitigung eines Krebsgeschwürs, das sich in dem von der Nation getragenen Staat festgenistet hat. Das wird nicht lange dauern und ist zum Wohle der Nation, der Demokratie und dieses Parlaments. Die rechtsnationale Partei MHP hat der Regierung ihre Unterstützung angeboten. Kritik kam dagegen von der republikanischen Volkspartei CHP, die sich genauso gegen den Ausnahmezustand ausgesprochen hat wie die kurdennahe HDP. Die HDP-Abgeordnete Meral Beştaş erinnerte an die Herkunft des Artikels 120 der Verfassung über die Verhängung des Ausnahmezustands. Wussten Sie, dass dieser Paragraph von der Militärjunta 1980 in die Verfassung geschrieben worden ist? Sie wollen gegen Putschisten mit einem Putschistenparagraphen vorgehen. Was für eine Ironie. Die Regierung begründet den Ausnahmezustand damit, dass die Gefahr durch Mitglieder der religiösen Gülen-Bewegung innerhalb der Streitkräfte noch nicht vorüber sei, trotz tausender Verhaftungen in den vergangenen Tagen. Nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten Mehmet Şimşek befinden sich noch mehr als 1000 Soldaten und Offiziere auf der Flucht. Meldungen, nach denen auch noch Armeefahrzeuge und sogar Helikopter vermisst werden, wurden von der Armeeführung dementiert. Vor dem Justizpalast von Istanbul harren seit Tagen Angehörige von Soldaten aus, die unter dem Verdacht der Putschbeteiligung festgenommen worden waren. Darunter befänden sich auch viele einfache Rekruten, die nur Befehlen gefolgt seien, beklagt ein Vater. Sie hätten nicht gewusst, dass es sich um einen Umsturzversuch handelte. Mein Sohn ist Kadett an der Luftwaffenschule. Er ist 19 Jahre alt. Er wurde schon verhört. Jetzt soll er hier im Gericht sein. Aber uns hat niemand etwas gesagt. Wir sind verzweifelt und wissen nicht weiter. Was kann denn so ein 19-Jähriger schon getan haben?
Aus Istanbul berichtete Gunnar Köhne. Die EU hatte schon auf die Verhaftung Tausender nach dem Putschversuch und auf die Entlassung Zehntausender Beamter kurz danach sehr besorgt reagiert. Zur Verhängung des Ausnahmezustands nun sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier.
Wir wissen, dass dieser Putschversuch natürlich politisch und juristisch aufgearbeitet werden muss. Aber unsere Erwartung bleibt, dass dabei Augenmaß und den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit bewahrt werden. Verfolgt werden können Menschen aufgrund ihrer Taten. Und deshalb das, was wir im Augenblick und insbesondere gestern und vorgestern beobachtet haben, dass Hochschulprofessoren ihre Lehrbefugnis entzogen bekommen, dass Wissenschaftler an der Ausreise gehindert werden. Das alles sind Erscheinungsformen, bei denen ich mir nicht vorstellen kann, dass sie mit rechtsstaatlichen Auffassungen und insbesondere auch mit dem geltenden Recht in der Türkei in Übereinstimmung stehen. Insofern bleibt unsere Erwartung, dass rechtsstaatliche Prinzipien beachtet werden und dass der Ausnahmezustand nach 3 Monaten aufgehoben wird. Alles andere, glaube ich, würde auch die Spaltung innerhalb der türkischen Gesellschaft vertiefen und zum Schaden für die Türkei selbst sein.
Soweit Bundesaußenminister Steinmeier. Zum Ausnahmezustand in der Türkei nun auch unser Kommentar von Reinhard Baumgarten.
Präsident Erdogan bekommt, was er braucht. 3 Monate lang darf er per Dekret die Geschicke des Landes bestimmen. Das tut er schon länger. Aber jetzt hat er dafür die nötige verfassungsrechtliche Grundlage. Das ist ihm wichtig. Deswegen will er auch unbedingt eine Verfassungsänderung. Darin soll das Prinzip eines Präsidialsystems festgeschrieben werden. Er könnte darauf pfeifen. Er übt die Macht ja sowieso de facto bereits aus. Aber eine demokratische Legitimierung seiner Allmacht ist ihm enorm wichtig. Damit punktet er bei seinen Anhängern. Darauf weist er bei jeder Gelegenheit hin. Der erste vom Volk direkt gewählte Präsident der Republik Türkei. Der Putsch ist ein Geschenk Gottes, hat er bereits in der Putschnacht gesagt. Erdogan nutzt die Gelegenheit, um mit echten und vermeintlichen Gegnern abzurechnen. Erdogan wird den Ausnahmezustand als Probelauf nutzen. Er wird teilen und herrschen. Er wird die Bevölkerung durch seine Art zu herrschen noch stärker in jene teilen, die für ihn oder gegen ihn sind. Das ist die Erfahrung der vergangenen Tage und Nächte. Die Polarisierung der Gesellschaft, sie wird weiter zunehmen. Bei aller Skepsis gegenüber Präsident Erdogan darf indessen nicht übersehen werden, in welch gefährlicher Lage sich die Türkei in der Putschnacht befand. Durch viele die Demokratie aushöhlende Maßnahmen seitens Erdogan wird ihm gerade in Deutschland per se inzwischen ein gewisses Urmisstrauen entgegengebracht. Doch je mehr Einzelheiten über Planungen und Ziele der Putschisten bekannt werden, umso mehr muss es einen gruseln. Eine Militärjunta hätte enorm viel Leid übers Land gebracht. Sie hätten das Land um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zurückwerfen können. Die Türkei ist an einer möglichen Katastrophe vorbeigeschrammt. Nun muss andererseits wirklich sichergestellt werden, dass nach dem Putsch nicht vor dem Putsch ist. Präsident Erdogan darf den Ausnahmezustand nicht für einen sogenannten weißen Putsch nutzen, um seine machtpolitischen Ziele verwirklichen zu können. Angesichts der politischen Realitäten in der Türkei klingt das wie ein frommer Wunsch. Die Putschisten haben sich lange auf ihren Umsturzversuch vorbereitet. Noch länger aber hat sich Erdogan auf die, wie er es nennt, Säuberung vorbereitet, die er noch in der Putschnacht auf den Weg gebracht hat. Die Tatsache, wie stark sein engstes Umfeld durchsetzt war mit tatsächlichen und vermeintlichen Gülen-Anhängern, wird seine Absicht zu säubern zusätzlich anstacheln und schlimmstenfalls die politische Paranoia der türkischen Führung, von Feinden und Verschwörern umgeben zu sein, noch weiter befeuern.
Ein Kommentar von Reinhard Baumgarten aus Istanbul. Die russischen Leichtathleten dürfen nicht zu den Olympischen Spielen nach Rio. So hat es der internationale Sportgerichtshof CAS nun entschieden. Er hat die Beschwerde von 68 russischen Athleten zurückgewiesen, die vom Internationalen Leichtathletikverband aufgrund der Vorwürfe über russisches Staatsdoping von den Spielen ausgeschlossen worden waren. Hans-Jürgen Maurus.
Die 3 CAS-Richter machten deutlich, dass der Internationale Leichtathletikverband keineswegs seine Kompetenzen überschritten hat, als er nach dem Ausschluss des Nationalen Russischen Verbandes auch die russischen Athleten für die Spiele in Rio sperrte. Zudem dürfe das russische Olympische Komitee keine Athleten für Rio nominieren. Der Richterspruch ist klar und hart. Und sehr wichtig, weil das Internationale Olympische Komitee noch entscheiden muss, ob alle russischen Sportler aufgrund der gravierenden und skandalösen Enthüllungen im sogenannten McLaren-Bericht über systematisches russisches Staatsdoping für Rio gesperrt werden sollen oder nicht. IOC-Präsident Thomas Bach hatte in dieser Woche angekündigt, dass man erst das CAS-Urteil abwarten wolle, ehe man selber einen Beschluss fasst. Indem das CAS-Urteil die Richtschnur für das Internationale Olympische Komitee sein soll, wird jetzt der Druck auf das IOC steigen, ebenfalls durchzugreifen und klar Position zu beziehen.
Der internationale Sportgerichtshof hat entschieden, aber Russland machte deutlich, dass es diese Entscheidung nicht kommentarlos hinnehmen will. Aus Moskau, Markus Sambale.
Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes ist in Moskau durchgehend kritisiert worden. Im Ton unterschieden sich die Reaktionen. Präsident Putin ließ über seinen Sprecher erklären, man bedauere die Entscheidung. Aus unserer Sicht ist eine kollektive Verantwortung nicht hinnehmbar. Es geht um die Leichtathleten, die sich auf Olympia vorbereitet und nichts mit Doping zu tun haben. Sie waren in keine Skandale verwickelt. Ihre Dopingproben wurden regelmäßig untersucht, und zwar von ausländischen Anti-Doping-Agenturen. Jetzt müssen unsere Verantwortlichen und Verbände die Lage analysieren. Einen Boykott der Spiele von Seiten Russlands erwäge man nicht, erklärte der Kreml-Sprecher. Deutlich schärfer fiel die Reaktion des Außenministeriums aus. Das Urteil, das den Ausschluss russischer Leichtathleten bestätigt, sei ein Verbrechen gegen den Sport, sagte eine Sprecherin. Sportminister Vitali Mutko, dem im jüngsten Bericht der Welt-Anti-Doping-Agentur eine persönliche Mitverantwortung für organisiertes Doping vorgeworfen wird, sagte: Ich habe tiefes Mitgefühl mit unseren Sportlern und den Fans. Ich schäme mich für diese Situation in der Leichtathletik. Alle Sportler, die Klage eingereicht haben, werden zusammen mit ihren Verbänden die Entscheidung besprechen. Eigentlich ist die Zeit reif, vielleicht sogar Zivilklagen einzureichen, denn es ist eigentlich eine Verletzung von Menschenrechten. Inzwischen gibt es in Moskau einzelne Stimmen, die vorschlagen, Russland solle selbst eine Alternativveranstaltung zu den Olympischen Spielen organisieren. Der Chef der kommunistischen Partei, Sjuganow, brachte eine Spartakiade ins Gespräch. So hieß ein Sportwettkampf in verschiedenen Disziplinen, den die damalige Sowjetunion bis 1991 ausgerichtet hat.
In Deutschland wird das KAS-Urteil überwiegend begrüßt und mit Erwartungen an das Internationale Olympische Komitee verbunden. Lutz Beuker fasst zusammen.
Deutschlands oberster Sportfunktionär Alfons Hörmann vom DOSB zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung in Lausanne.
Ganz klares Signal, dass in anderen Verbänden ähnlich entschieden werden kann und damit auch eine wichtige Grundlage für die nun anstehenden Entscheidungen.
Der international renommierte Doping-Experte Fritz Sörgel aus Heroldsberg bei Nürnberg hat dieses Urteil des KAS nicht erwartet.
Natürlich bringt das IOC namens seines Präsidenten Thomas Bach in enorme Probleme. Das ist schon wirklich überraschend.
Heute ist kein Tag des Triumphes, gibt Sebastian Coe zu bedenken, der Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes. Der Chef der deutschen Leichtathleten sieht das anders, Clemens Prokop aus Regensburg.
Ich freue mich über die Entscheidung. Es ist ein klares Zeichen im Kampf gegen Doping.
Für die deutschen Sportfunktionäre ist das weitere Vorgehen des IOC unter Führung ihres Landsmannes Thomas Bach entscheidend für die Glaubwürdigkeit des Sports. Hörmann und Prokop sind da einer Meinung.
Wenn eben das gesamte System eindeutig und klar gegen die weltweit gültigen Spielregeln verstößt, muss man gegebenenfalls auch das gesamte System auf die Strafbank setzen.
Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass eine andere Entscheidung als der Ausschluss der russischen Mannschaft kaum für mich vorstellbar wäre.
Voraussichtlich schon am Sonntag berät die Exekutive des IOC, wie es mit dem Team Russland weitergeht. Die Zeit drängt, denn in genau 15 Tagen beginnen die Spiele in Rio de Janeiro. Unter Umständen also ohne Weltmeister und Olympiasieger aus Russland.
Und während sich Sportler und Funktionäre so oder so auf die Olympischen Spiele vorbereiten, erreichen uns beunruhigende Nachrichten aus Rio. Auch dort gibt es offenbar Menschen, die sich zur Terrormiliz IS bekennen und ein Attentat geplant hatten. Anne Herberg berichtet.
Zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hat die brasilianische Polizei 10 Terrorverdächtige festgenommen. Darunter 2, die im Vorfeld eine Strafe wegen Mordes verbüßt hatten. 2 weitere Männer werden noch gesucht. Der Verdacht bestünde, dass sie Anschläge während der Spiele vorbereitet hätten, erklärte Justizminister Alexandre de Moraes bei einer Pressekonferenz in Brasilia. So hätten die Verdächtigen auf einer Website der Terrormiliz Islamischer Staat Gefolgschaft geschworen. Einer habe zudem versucht, eine Waffe in Paraguay zu kaufen. Bei den verhafteten Männern soll es sich um Brasilianer handeln. Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro beginnen am 5. August. Bei dem Großereignis sollen nach bisheriger Planung 47.000 Polizisten und 41.000 Soldaten eingesetzt werden, um Sportler und Zuschauer zu schützen. Nach dem Anschlag von Nizza hatte die brasilianische Regierung zudem angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen für die Olympischen Spiele nochmals zu verschärfen.
Und Neuigkeiten auch aus Frankreich. Der Attentäter von Nizza hatte offenbar Unterstützung bei der Vorbereitung seines Anschlags. Außerdem scheint er die Tat seit Monaten geplant zu haben. Das teilte die französische Antiterrorstaatsanwaltschaft heute mit. Es wurde ein Vermittlungsverfahren gegen 5 Verdächtige eröffnet, denen die Staatsanwaltschaft unter anderem Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorwirft. Das französische Parlament hat unterdessen den Ausnahmezustand verlängert, der nach den Terroranschlägen vom 13. November letzten Jahres in Paris verhängt wurde und eigentlich Ende des Monats auslaufen sollte. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Während der Europameisterschaft hatte ein Ausnahmezustand light gegolten. Den hat das französische Parlament nun wieder verschärft. Die Abgeordneten stimmten außerdem dafür, den Ausnahmezustand auf 6 Monate auszudehnen. Ursprünglich waren nur 3 Monate geplant. Auch kann nun wieder Hausarrest für mutmaßliche Gefährder verhängt und können Wohnungen ohne richterlichen Beschluss durchsucht werden. Demonstrationen oder Aufmärsche, bei denen die Sicherheit der Teilnehmer nicht gewährleistet werden kann, dürfen vorab verboten werden. Neu ist es, künftig Polizisten Autos und Gepäckstücke ohne richterliche Genehmigung durchsuchen dürfen. Das war bislang nur dem Zoll erlaubt. Wer sich weigert, riskiert 3 Monate Gefängnis oder eine Geldstrafe. Die von konservativen Hardlinern geforderten Spezialgefängnisse für terroristische Kämpfer, die aus Syrien oder dem Irak nach Frankreich zurückkehren, wird es nicht geben. Auch die elektronische Fußfessel für geheimdienstlich erfasste potenzielle Straftäter findet sich nicht im Gesetz. Der Ausnahmezustand dauert nun bis Januar 2017. Ob er dann aufgehoben wird, ist fraglich, denn 3 Monate später sind Präsidentschaftswahlen.
Bundesjustizminister Heiko Maas hat nach dem Angriff des 17-jährigen Flüchtlings in einem Zug bei Würzburg davor gewarnt, jetzt alle Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen. Auch andere Politiker haben sich in diesem Zusammenhang zu Wort gemeldet, während sich die Ärzte weiter um den Gesundheitszustand der Opfer sorgen. Aus Würzburg Alexander von Ammon.
Die gute Nachricht zuerst. Der Gesundheitszustand von zumindest einem Opfer des Zugattentäters von Würzburg hat sich leicht verbessert. Das sagte am Nachmittag der ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Würzburg, Professor Dr. Georg Ertl.
Wir haben 2 Patienten aus Hongkong und im künstlichen Koma ist noch einer. Der zweite aus Hongkong hat schon eine gewisse Besserung erfahren, sodass demnächst auch eine Kommunikation mit der Familie dann wieder möglich sein wird.
Klar ist aber, die 2 Männer aus Hongkong, der 62 Jahre alte Vater der Familie und der 31 Jahre alte Freund der Tochter, werden wohl noch Wochen brauchen, um sich einigermaßen von dem Attentat zu erholen. Die 27 Jahre alte Tochter der Familie war mit schweren Kopfverletzungen in eine Spezialklinik nach Nürnberg geflogen worden. Ihr Zustand hat sich schon so weit verbessert, dass sie heute noch zurück nach Würzburg verlegt werden kann. Unterdessen ist eine Diskussion um die Sicherheitslage in Deutschland entbrannt. Städte und Gemeindebund fordern eine deutliche Verstärkung der Polizeipräsenz an öffentlichen Plätzen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière reicht das aber noch nicht. Im ZDF-Morgenmagazin kündigt er an, dass man auch gegen Aufrufe zu Terrorattacken im Netz vorgehen will.
Wir wollen, dass Anleitung zum Bombenbauen, dass Aufstachelung zum Hass, dass das verschwindet aus dem Netz.
Ein wichtiges Anliegen. Das bestätigt heute auch die Würzburger Psychologin Dr. Ruth Ebbinghaus. Jugendliche Flüchtlinge, die ohne ihre Familienmitglieder nach Deutschland kommen, wie der Attentäter von Würzburg, sind noch nicht gefestigt in ihrer Persönlichkeit. Ohne Eltern fehlen emotionale Bindungen und Autoritätspersonen in ihrem Leben.
Es kann auch dazu führen, wenn wie der IS jetzt überall mit Videos Reklame macht, dass das ja auch eine gewisse Art von Verherrlichung ist, stark zu sein und irgendwo zuzugehören. Und auch dieses Gefühl, dass es Ordnung gibt, einen Platz, wo ich hingehöre, Sicherheit, ist ja nicht mehr vorhanden bei diesen jungen Flüchtlingen.
Das soll keine Entschuldigung für die Taten des jungen Mannes sein, betont die Psychologin. Aber es ist wichtig zu verstehen, was die jungen Männer radikalisiert, um eventuell künftige Taten verhindern zu können.
Donald Trump ist nun auch offiziell Kandidat der Republikaner für die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Die Parteiversammlung in Cleveland hat ihn nominiert. Doch es wurde deutlich, dass Teile der Partei noch immer mit dieser Entscheidung hadern. Aus Cleveland, Sabina Fretz.
Donald Trump hat einen unkonventionellen Parteitag versprochen und den hat er auch bekommen. Aber ob er ihn sich so vorgestellt hat, Rivale Ted Cruz verweigerte ihm am Abend die Gefolgschaft. Cruz verlor in seiner Rede kein gutes Wort über Trump und weigerte sich, den Kandidaten der Partei zu unterstützen. Stattdessen rief er den Amerikanern zu: Wählt nach eurem Gewissen, wählt einen Kandidaten, der die Freiheit und die Verfassung verteidigt. Dafür wurde er mit Buhrufen und Pfiffen bestraft. Seine Frau Heidi musste vor den aufgebrachten Delegierten geschützt werden. Von einer Afterparty der Partei wurde er ausgeladen. Ted Cruz war Donald Trump im Vorwahlkampf am nächsten auf die Fersen gerückt. Trump gab ihm den Spitznamen Lying Ted und bezeichnete ihn öffentlich als Lügner. Hat er jetzt zurückgezahlt? Vor Vertretern aus seinem Bundesstaat Texas hat der Parteirebell heute noch einmal wiederholt: Ich werde niemanden unterstützen, der meine Familie angreift.
I am not in the habit of supporting people who attack my wife and attack my father.
Damit erlebt der Parteitag der Republikaner einen weiteren Skandal. Zu Beginn versuchten Trump-Gegner, die Regeln zu ändern. Dann wurde Melania Trump beim Schummeln erwischt. Und jetzt wird der Riss in der Partei für ein Millionenpublikum deutlich. Trump sah sich das Chaos lächelnd von der Bühne an, umringt von seinen Kindern. Sein Sohn Eric sagte nach der Nacht: Wir wussten, dass das passiert, aber mein Vater wollte jedem eine Plattform geben. Trump reagierte auf die öffentliche Demütigung per Tweet. Cruz missachte den Willen der Wähler, aber das sei no big deal, das sei egal. Gleichzeitig stellte er erneut das Engagement der Amerikaner in der NATO in Frage. In einem Gespräch mit amerikanischen Journalisten beschrieb Trump folgenden Fall: Wenn die baltischen Staaten von Russland angegriffen werden, würde er erst mal schauen, ob sie auch ihren Beitrag an die NATO bezahlt haben. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass andere Länder von Amerikas Großzügigkeit leben, sagte er. Es ist nicht das erste Mal, dass der Präsidentschaftskandidat der Republikaner die NATO in Frage stellt.
Sabrina Fritz aus Cleveland, wo in der kommenden Nacht die Parteiversammlung der Republikaner mit einer Rede von Donald Trump zu Ende geht. Rentengerechtigkeit ist ein Stichwort, das seit der deutschen Einheit viele Wahlkämpfe im Osten befeuert hat. Die Betroffenen haben es schon immer als Ungerechtigkeit empfunden, dass die Rentenregelungen in Ost und West nicht gleich sind. Diesen Zustand will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles nun beenden. In Mecklenburg-Vorpommern, wo im September Landtagswahlen stattfinden, stellte sie ihr Konzept vor. Aus Schwerin Stefan Luthmann.
Wenn nicht jetzt, wann dann, fragte Andrea Nahles. Die große Koalition aus Union und SPD habe die Kraft zur Rentenreform. Es wird Zeit, meinte die SPD-Politikerin. 2020 soll es endlich ein gleiches Rentenrecht in Deutschland geben. Dann immerhin 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Und bei allen Rechnungen, Kalkulationen, Vor- und Nachteilabwägungen ist, glaube ich, dieser Schritt ein ganz wichtiges Signal auch für die innere Einheit unseres Landes.
Bisher liegt der Rentenwert in Ostdeutschland bei nur 94% des Westniveaus. Nahles will die Angleichung in 2 Schritten erreichen, Anfang 2018 und Anfang 2020. Dafür sind bis dahin 7,5 Milliarden Euro fällig. Das Geld müsse aus dem Bundeshaushalt kommen, sagte Nahles, denn
die Angleichung der Renten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Das meinte auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering. Er macht sich seit Jahren auch gegen Widerstände für eine Rentenangleichung stark. Der Termin mit der Bundessozialministerin in der Schweriner Staatskanzlei ist auch deshalb eine willkommene Wahlkampfhilfe. In gut 6 Wochen wird im Nordosten gewählt. Nahles meinte, sie habe sich zur Ankündigung ihres Rentenkonzepts Mecklenburg-Vorpommern und Schwerin bewusst ausgesucht, denn hier hätte sie immer Verbündete gehabt. Parteifreund Sellering gab sich sichtlich erfreut.
Das ist keine rein materielle Frage. Es geht auch um Augenhöhe, es geht Respekt vor den ostdeutschen Lebensleistungen, und zwar für die Lebensleistungen vor und nach 1990.
Allerdings hat die Rentenangleichung auch eine Kehrseite. Denn wenn sie kommt, fällt die bisher künstliche Höherbewertung der meist niedrigen Durchschnittslöhne in Ostdeutschland bei der Rentenbewertung weg. Noch sichert das einen Aufschlag bei den Ostrenten. Verlierer wären demnach die Arbeitnehmer, das räumte auch Nahles ein.
Größere Ungerechtigkeit ist ja nun auf Dauer gesehen, wenn es unterschiedliches Rentenrecht in Ost und West gilt. Und wir können nicht Nachteile abschaffen, aber alle Vorteile behalten.
Nahles und Sellering wollen dennoch Nachteile für die jetzigen Arbeitnehmer, die weit nach 2020 in Rente gehen, ausschließen.
Und deshalb muss ein ganz klares und wichtiges Ziel sein, dass jetzt auch eine Angleichung Ost-West bei den Löhnen gibt.
Beim einheitlichen Mindestlohn in Ost und West habe das auch geklappt, meinte die Sozialministerin. Auf Kritik an ihrem Rentenkonzept, gerade aus der Union im Osten, reagierte sie kühl.
Ich weiß, dass ich eine Verbündete habe im Kanzleramt. Das ist niemand Geringeres als Frau Merkel, die sich mehrfach, auch noch in diesem Jahr, auch im letzten Jahr, für eine Ost-West-Rentenangleichung ausgesprochen hat.
Nahles ist sich auch deshalb sicher, dass ihr Konzept von Finanzminister Wolfgang Schäuble nicht kassiert wird. Sie jedenfalls, sagte sie, werde dafür kämpfen.
Erst wurde in einer Lidl-Filiale eine Rohrbombe gezündet. Dann wurde der Discounter monatelang erpresst. Doch nun konnten die Täter dingfest gemacht werden. Das Paar muss sich wegen versuchten Mordes und räuberischer Erpressung vor Gericht verantworten. Oliver Biernat berichtet.
Nach monatelangen Ermittlungen ist die Polizei in Recklinghausen erleichtert, die Lidl-Erpresser dingfest gemacht zu haben. Ein Ehepaar aus Gelsenkirchen steckt dahinter. Sie sollen dafür verantwortlich sein, eine Bombe in einem Lidl-Markt in Herten im April dieses Jahres gezündet zu haben, sagt Staatsanwalt Andreas Bachmann.
Und zwar eine Rohrbombe bestehend aus einem gusseisernen Rohr, welche zur Explosion gebracht worden ist. Und durch die Splitter ist eine Angestellte des Unternehmens verletzt worden. Sodann sind per E-Mail Forderungen an das Unternehmen gestellt worden, die dann im Nachhinein auch in ganz kleinen Bereichen bedient worden sind.
1 Million Euro forderten die Erpresser von dem Discounter aus Neckarsulm. In Absprache mit der Polizei ging das Unternehmen zum Schein darauf ein. Das Geld sollte auf spezielle Konten überwiesen werden. Mit Guthabenkarten wollten sie das Erpressergeld abheben. Dabei gingen sie äußerst vorsichtig vor, sagt Holger Haufmann von der Polizei in Recklinghausen.
Es ist so, dass sie sich zum Abholen des Geldes immer maskiert haben. Entweder Überzüge, also Stoffüberzüge über die Gesichter gezogen haben, beziehungsweise tatsächlich im Internet, über das Internet, das haben wir nachvollziehen können, Masken übergezogen haben.
Auf die Schliche kamen die Ermittler dem Paar durch einen Abgleich mit Erpresserfällen aus dem Jahr 2012. Damals gingen ebenfalls 2 Sprengsätze in Lidl-Filialen in Bochum und Bottrop hoch und Geldforderungen bei dem Discounter ein. Irgendwann kamen aber keine neuen Drohungen mehr, offenbar hatte das Paar kalte Füße bekommen. Jetzt aber waren sie entschlossen, die Sache durchzuziehen. Sie gingen äußerst vorsichtig vor, doch eine winzige Unachtsamkeit führte die Ermittler dann doch zu dem Paar.
In dem neuen Verfahren ist es so gewesen, dass bei einer Geldabhebung eine Person, offenkundig eine Frau, nur teilmaskiert war. Und wir haben eine Ähnlichkeit zu dieser Frau aus dem Altverfahren festgestellt, die Frau identifizieren können. Und das war praktisch der Schlüssel zum Erfolg.
Der Zugriff erfolgte am vergangenen Montag vor ihrem Wohnhaus in Gelsenkirchen. Beide waren offenbar sehr überrascht und hatten nicht mit einem Zugriff gerechnet. Das Paar ist aber geständig und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Als Motiv gaben sie Geldmangel an.
Sie waren auch gesundheitlich nicht so besonders gut gestellt und hatten die Hoffnung, dass ihr Gesundheitszustand sich bessern würde, wenn sie in wärmeren Gefilden leben würden, sprich in Spanien. Und das war ihr Traum, Geld zu erlangen, mit dem sie nach Spanien praktisch auswandern könnten und dort unter der warmen Sonne ein, so war die Hoffnung, schöneres Leben führen zu können.
Ein Bericht von Oliver Biernat. Dass Mario Götze nicht glücklich war beim FC Bayern, das war kein Geheimnis. Lange war darüber spekuliert worden, ob und wann er die Münchner denn verlässt. Jetzt ist es offiziell. Götze gehört zurück nach Dortmund. Von dort berichtet Mareike Zieg.
Für die einen ein Held, für die anderen ein Verräter. Mario Götze spaltet die Fans von Borussia Dortmund wie kein Zweiter. 2013 wechselte der Stürmer nach 2 Meisterschaften und einem Pokalsieg mit Borussia Dortmund nach München, zum größten Konkurrenten der Dortmunder. Die Reaktion der Fans damals, Tränen und Wutausbrüche. Und jetzt?
Super gut, weil jeder eine zweite Chance verdient. Und ich glaube schon, dass er hier im gewohnten Umfeld wieder richtig Leistung bringen wird unter Tuchel.
Verräter brauchen wir nicht. Halten wir nichts von.
Also verdient hat das nicht, wieder zurückgekauft zu werden.
Die ersten 1-2 Spiele wird er wahrscheinlich den Schmäh von den Fans kriegen, aber wenn er die ersten Tore macht, sage ich, dann wird er wohl klappen.
Götze wird einen Vertrag bis 2020 unterschreiben. 26 Millionen soll er den BVB kosten. Der FC Bayern zahlte für ihn vor 3 Jahren noch 10 Millionen mehr, aber unter Pep Guardiola verlor Götze an Wert. Denn meist war er verletzt oder saß nur auf der Bank.
Es war nicht einfach für mehreren. Ja klar, es war nicht einfach für Mario. Nur ich wünsche ihm das Beste. Das Beste für ihn, weil er verdient. Er verdient, weil er ist ein guter Typ.
Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hält Götze für einen guten Charakter, anders als die Fans. Er teilt mit, dass er sich persönlich sehr über den Wechsel freue. Watzke habe immer gehofft, dass Götze eines Tages zu Borussia Dortmund zurückkehren würde. Und auch BVB-Neuzugang Sebastian Rode freut sich auf Götze. Er kennt ihn vom FC Bayern, wo Rode und Götze zuletzt zusammen auf der Bank saßen.
Was jeder weiß, was er zu leisten in der Lage ist. Er ist auch menschlich ein absoluter Profi. Und von daher, von den Qualitäten, die er hat, heißen wir ihn gerne willkommen.
Wie viel Qualität Götze wirklich hat, darüber wurde zuletzt viel diskutiert. 2014 schoss er noch das entscheidende Tor zum WM-Titel für Deutschland. Diesen Sommer bei der EM blieb er blass. Eigentlich hatte er angekündigt, es beim FC Bayern danach nochmal versuchen zu wollen. Doch auch der neue Bayern-Trainer Carlo Ancelotti plante nicht mit Götze. Die Bayern-Fans weinen ihm kaum hinterher.
Also es ist schon schade, weil er was aber der hat halt seit 2 Jahren nur an Mist gespielt.
weiß nicht, wenn ich in der Arbeit 2 Jahre Mist baue, dann sagt keiner ja, aber der Kosho was. Von dem her, der kann ruhig wieder zurück zu Dortmund.
Er kann was, auf Hochdeutsch übersetzt. Das wird sich jetzt in Dortmund zeigen, hoffen zumindest die Fans. Das war das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.